herzlich willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit einem Kurscheck im Ozean in New York und im Weltall. Willkommen zur Ausgabe 305 von Tabula Ludo. An meiner Seite wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der mal wieder verschmitzt grinsende Michael. Ihr habt's im Intro schon gehört. Heute gibt es eine Art Special mit einem Kurzcheck von drei Titeln.
Genau, also wir haben in den letzten Wochen ein paar Sachen mitgespielt oder ausprobieren können auf diversen Veranstaltungen. Und da wollen wir euch einfach mal so einen kleinen Einblick geben. Das sind Sachen, wo wir kein wirkliches Review machen können, weil wir die Spiele selbst nicht haben und tatsächlich nur ein- oder zweimal gespielt haben. Das heißt, da können wir nicht so viel zu sagen. Ja, und deswegen haben wir uns entschieden, da quasi das Ganze so in so einem Kurzverfahren zu machen, dass wir euch einfach mal erzählen, wie wir die Spiele so empfunden haben. Wir werden auch keine Bewertung machen. Mhm. Wir werden auf die Bewertung gucken bei BoardGameGeek, aber wir machen keine tatsächliche Bewertung, so wie ihr das kennt von den üblichen Reviews. Wir geben euch einfach mal so einen Eindruck, was wir so denken von den Spielen.
Ja, so einen Ersteindruck, wie wir uns gefühlt haben, was wir gut fanden, was wir nicht gut fanden.
Genau.
Wo wir stehen bei den Spielen.
Genau. So, das erste Spiel ist Endeavor, die Tiefsee. Das war total nett, denn nachdem wir die Spiel des Jahres-Folge gemacht haben, hat sich die Nicole bei uns gemeldet, eine Hörerin.
Ja, Grüße gehen raus.
Genau.
Und das ist nicht die Nicole, die wir sonst schon mal erwähnen, es ist eine andere Nicole.
Genau, und die meinte, ja, sie wohnt ja hier in der Gegend und sie hat das Endeavor und sie würde das mit uns mal spielen, damit wir das auch mal spielen. Ja, dann haben wir uns letzten Samstag getroffen und haben das einfach mal gespielt, das Endeavor. Und ich muss sagen, das ist schon echt ein cooles Spiel.
Ja.
Die Idee dabei ist quasi, dass wir Meeresforscher sind und das Meer erforschen müssen und dafür Tauchgänge machen müssen und dafür dann auch
Berichte halt verfassen
müssen. Genau, mit dem U-Boot rumfahren. Wir verfassen wissenschaftliche Papers. Ja, also Artikel und wir können auch Meeresrettung uns betätigen, also Tierrettung bzw. Ökologierettung, also wir können so Rettungsaktionen machen. Dafür brauchen wir Wissen und das Wissen sammeln wir halt durch Tauchgänge.
Durch die Tauchgänge, durch andere Maßnahmen, die wir dort ergreifen. Also wir sind da ganz fleißig das Meer am Erforschen. Und aber auch am Retten.
Genau. Und das Ganze ist ein Worker-Placement-Spiel im Wesentlichen. Das heißt, wir haben solche Scheibchen. Mit den Scheibchen kann man Aktionen ausführen. Und das Coole daran ist, dass die Möglichkeiten, die ich habe, die bauen sich während des Spiels auf. Das heißt, am Anfang gibt es nur drei oder vier Ozeanplättchen, die auf dem Spielfeld liegen. Das ist quasi die Umgebung, also das Meer mehr oder weniger. Das ist dann halt die Oberfläche, da sieht man auch so ein Schiff.
Ja, das ist quasi meine Startplattform und so die ersten drei Plättchen drumherum.
Genau. Und auf jeden von diesen Plättchen, die ersten paar sind fix sozusagen und danach wird vom Stapel gezogen oder von mehreren Stapeln gezogen. Und auf jedem dieser Plättchen kann man was entdecken. Und das Entdecken ist tatsächlich ernst gemeint, denn auf jedem dieser Plättchen gibt es irgendwelche Sachen, die ich da mit meinen Scheibchen dann auslösen kann, Aktionen, die ich mit meinen Scheibchen machen kann. Und jedes Plättchen ist ziemlich einzigartig.
Genau. Also da ist immer wieder was anderes los. Das heißt, man ist immer wieder gespannt, okay, was mag da jetzt sein? Und man ist auch immer wieder in der Zwickmühle, weil man eben zwischen zwei dieser Plättchen auswählen muss und eins von diesen Plättchen dann nehmen darf und das andere muss man wieder in den Stapel tun. Und dann ist man schon hin und her gerissen. Will ich jetzt lieber das ausprobieren oder ist vielleicht das wertvollere Plättchen?
Genau, das ist, wenn wir den Ozean mit so nah abtasten, dann kommen halt neue von diesen Plättchen auf den Tisch. Gleichzeitig hat man noch die Möglichkeit, sich Mitarbeiter zu holen. Am Anfang jeder Runde kann man sich solche Mitarbeiterplättchen holen. Das hängt dann auch von verschiedenen Faktoren ab, welche Mitarbeiterplättchen von der Auslage ich mir nehmen darf. Da gibt es halt verschiedene Levels und so.
Man muss sich jede Runde eins nehmen und was man dann nehmen darf, ist dann eben vorgegeben.
Genau, und diese Mitarbeiter haben auch zum Teil wieder solche Positionen, wo ich meine Scheibchen drauf einsetzen kann. Und das ganze Spiel dreht sich eigentlich um diese Scheibchen rum. Also ich mache in meinem Zug, wenn ich dran bin, nehme ich quasi Scheibchen von meinem Tableau und kann die dann halt auf irgendwelche Positionen einsetzen, entweder auf meinen Mitarbeitern oder auf diesem diesen Ozeanfeldern, ja, und kann damit halt irgendwelche Dinge tun. Ich kann Tauchgänge erledigen, ich kann Artikel publizieren, dann bekomme ich dann Karten, mit denen ich dann vielleicht später Siegpunkte bekomme oder auch einen Soforteffekt. Und der wesentliche Punkt bei diesem Spiel ist, dass es sich quasi wie so eine Geschenkkarte auseinanderfaltet während des Spiels. Ja, also man hat am Anfang relativ wenige Möglichkeiten und je weiter das Spiel geht, desto mehr Dinge kann man tun und desto mehr Sachen kann man machen und desto mehr Sachen kann man auch erforschen und so weiter und desto mehr Aktionen kann man machen. Und man kann tatsächlich auch mehr Aktionen machen, weil während des Spiels bekommt man auch neue Plättchen hinzu.
Das ja, heißt, wobei da muss man halt auch ein Auge drauf haben, weil wie viele neue Plättchen man dazu bekommt und wie viele von den eingesetzten Plättchen man sich wieder zurückholen darf, wird halt von deinen Fähigkeiten, die du weiter ausbaust, gesteuert. Genau. Und wenn du nicht aufpasst und vielleicht nur Wissen anhäufst, aber nicht darauf achtest, dass du eben auch Genialität brauchst, dann kriegst du halt keine neuen Plättchen. Du darfst vielleicht nicht in die tieferen Ebenen des Meeres tauchen. Das heißt, du musst irgendwie auch immer ein Auge darauf haben, was für Fähigkeiten habe ich, wo stehe ich bei den Fähigkeiten und wie kriege ich die jetzt ausgebaut, damit ich in der nächsten Runde möglichst viel Plättchen habe, um Aktionen zu tun. Und muss natürlich auch gucken, dass ich die Plättchen wieder abräume, die ich schon gesetzt habe, weil sonst habe ich gar keine Worker-Place, wo ich was tun kann.
Genau, die kommen also nicht automatisch wieder zurück, sondern auch das ist ein Spielmechanismus, die eingesetzten Arbeiter wieder zurückzuholen quasi, also diese Plättchen. Also alles in allem, das ist ein cooles Spiel. Das Konzept des Spiels ist es halt, dass man tatsächlich erforscht, weil man erforscht das Spiel selbst. Ja,
ja.
Es entfaltet sich wie so ein Origami. Und das ist richtig cool. Und da kann man natürlich auch sehen, da gibt es für Erweiterung ist da viel Potenzial, weil mit Erweiterung kann man einfach neue Ozeanplättchen mit reinbringen und neue Personen, die man anheuern kann und so.
Ja, aber bevor wir bei den Erweiterungen sind, sind wir erstmal bei dem Basisspiel. Wir haben jetzt ein Szenario gespielt und es gibt ganz viele Szenarien, die sich dann eben darin unterscheiden, welche Plättchen als Startplättchen ausliegen, für was man Punkte bekommt, was man quasi als Ziele erreichen möchte. Das heißt, da ist unheimlich viel Variabilität und damit Flexibilität drin, die dafür sorgt, dass das Spiel, glaube ich, sehr spannend bleibt für lange Zeit.
Ja, es gibt ganz viele Szenarien, da ist ein ganzer Block dabei. Und die haben auch unterschiedliche Aufbauvorgehen und so weiter. Also die fangen dann auch ein bisschen anders an und sowas. Also das ist echt ganz cool. Außerdem kann man das Spiel sowohl kompetitiv, also gegeneinander spielen, als auch kooperativ, ja. Und natürlich auch solo, klar. Das ist in den meisten Fällen ja auch ein kooperativer Modus, wenn man nicht eine gespaltene Persönlichkeit hat, die man nicht mag. Aber und man merkt schon, wir haben jetzt kompetitiv gespielt, man merkt aber schon, ja, das mit dem Koop funktioniert garantiert richtig gut auch, ja. Weil da geht es eigentlich darum, einfach gemeinsam das Meer zu erforschen und gemeinsam möglichst viele Punkte anzuhäufen. Und dafür gibt es dann auch ein eigenes Scoring. Und das ist dann auch, das Resultat davon ist, dass die Anleitung für die kooperative Variante ist relativ kurz, weil das Spiel bleibt im Wesentlichen gleich und auch was die Leute machen können in ihren Zügen bleibt im Wesentlichen gleich. Nur dass die Punkte anders gewertet werden und die Punkte halt gemeinsam gewertet werden.
Und du damit natürlich eine ganz andere Strategie fahren musst. Also da ist dann eben sowas wie, ihr müsst zusammen so und so viele Artikel veröffentlicht haben oder Berichte geschrieben haben oder ihr müsst so und so tief getaucht sein oder so und so viel Tauchgänge geschafft haben.
Genau.
Das ist dann natürlich nochmal eine Nummer, wo man dann vielleicht, also ich glaube, das müsste man dann ausprobieren, ob es dann schlauer ist, wenn sich einer spezialisiert und sagt, ich mache die ganze Zeit Tauchgänge, macht ihr mal das Berichte schreiben oder ob das dann nicht mehr aufgeht, weil ich brauche ja bestimmte Aspekte aus den Tauchgängen, um dann wieder Berichte schreiben zu können.
Ja. Also vom Gewicht her, also wie komplex ist das Spiel, würde ich es schon als oberes Level-Kennerspiel ansetzen. Also ich habe mich doch schon, nachdem ich das, wir hatten ja damals, als es nominiert wurde, gesagt, ob das nicht irgendwie zu komplex ist für ein Kennerspiel des Jahres.
Genau.
Und das bin ich eigentlich immer noch der Ansicht, weil das ist schon, also es ist jetzt kein unglaublich komplexes Spiel, aber es ist für die Spiel des Jahres-Jury und selbst für das Kennerspiel schon oberes Level, würde ich sagen. Ja.
Ich habe aber über deine Aussage, die du getroffen hast direkt nach dem Spiel, dass Seti davon ja gar nicht so weit weg wäre und dann hätte ja auch Seti gewinnen können, nochmal nachgedacht. Und ich finde schon, dass zwei Punkte hier herausstechen. Also einmal finde ich Seti schon noch ein bisschen komplexer, also im Sinne von, ich muss mehr über die Möglichkeiten nachdenken. Was aber an dem zweiten Punkt liegen könnte, dass man halt von der Suche nach außerirdischem Leben dann gedanklich, erfahrungsmäßig vielleicht doch nochmal einen Ticken weiter weg ist als, ja, ich gehe jetzt ins Meer, tauche und mache wissenschaftliche Berichte und solche Dinge. Und ich finde, das ist eben einer der Aspekte, die mir sehr gut gefallen hat. Es hat sich so ein bisschen, ja, fast natürlich angefühlt. Das hat alles so schön ineinander gepasst und ineinander gegriffen.
Und es ist halt nicht dieses übliche, das hätte ja nahegelegen, ja, wir tauchen mit dem U-Boot und sammeln Schätze ein oder so. Ja. Sondern es geht genau in die andere Richtung. Man muss halt wissenschaftliche Arbeit machen und Artikel veröffentlichen und Meerestiere schützen.
Ja, richtig.
Und das ist natürlich auch was natürlich sehr, sehr attraktiv ist, weil das auch mal was anderes ist, das man nicht so oft sieht.
Ja, wobei es natürlich gerade in diese Wir-retten-die-Welt-Kerbe so ein bisschen reinschlägt, die ja gerade sehr populär ist.
Also ein wesentlicher Unterschied sehe ich noch zwischen SETI und diesem Spiel hier. Also jetzt, die haben das ist natürlich völlig andere Spiele, ja, aber so von der Gewichtsklasse. Das SETI dauert deutlich länger als das Endeavor.
Absolut.
Das Endeavor hat meiner Meinung nach eine wirklich sehr angenehme Spiellänge.
Ja.
Man spielt, ich glaube, 6 Runden, ja, und dann ist das Spiel vorbei und damit geguckt, welcher Spieler hat die meisten Punkte im kompetitiven Modus. Und das ist, also ich fand das sehr, sehr angenehm.
Ja. Vom Material her, wir hatten da jetzt, glaube ich, die normale Retail-Version.
Genau.
Die hatte aber eine gute Qualität, schöne Karten, Motive sahen gut aus. Ich muss ja gestehen, dieses gelbe U-Boot auf dem Cover, also ich meine, man sieht ja gar nicht das ganze U-Boot, man sieht ja quasi nur die Wand vom U-Boot, hat mich persönlich bisher immer so ein bisschen von dem Spiel abgehalten, aber der Rest vom Material sieht wirklich super schön aus. Und diese U-Boot-Wand ist ja schon auch stimmig zu dem Thema. Insofern passt das aus meiner Sicht sehr gut. Wir haben keine qualitativen Mängel jetzt irgendwo gesehen, sondern haben eigentlich rundum ein schönes Spielerlebnis gehabt.
Ja, also ich fand das sehr rund und sehr schön. Und ich glaube, das könnte in unsere Sammlung wandern, wenn es mal wieder verfügbar ist und wenn wir es vielleicht auch für einen guten Preis bekommen.
Ja, und wenn wir vielleicht das Platzproblem gelöst haben, das uns der Feenkorn beschert hat, indem er einfach gesagt hat, wir nehmen eure Spiele nicht.
Ja, schönes Spiel.
Boardgame Geek?
Ja, gucken wir nochmal Boardgame Geek auf die Wertung.
Ja, wir haben 1 bis 4 Spieler, 60 bis 120 Minuten, offizielles Alter ab 10. Community sagt nie erst ab 12. Das finde ich mal überraschend.
Finde ich aber auch gerechtfertigt. Also mit ab 10 finde ich schon echt. Uiuiui.
Ja, also ich finde es auch überraschend. Was mich jetzt tatsächlich mehr überrascht hat, ist, normalerweise haben wir es ja immer so, dass die Community sagt, er kann auch jünger gespielt werden. Dass halt hier die Entscheider, die das Spiel rausgebracht haben, da offensichtlich mal verkehrt gelegen haben. Ja, und es hat eine sensationelle Wertung. Ja, wobei doch 4,5K ist okay. Von einer 8,2.
Ja,
also da stehen ordentlich viele Leute hinter und das hat eine richtig tolle Wertung.
Ja.
Wie gesagt, wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir da eine Wertung zu abgeben können, aber uns gefällt es im Moment sehr gut.
Ja, ist halt auch so ein Vielspielerspiel. Da gibt es also, ich meine, das Thema ist Entdecken. Ja? Da gibt es auch viel in diesem Spiel zu entdecken. Die Szenarien, die verschiedenen Ozeanplättchen, die Personen, die da noch drin sind. Also das ist ein Spiel, was du, glaube ich, 10, 20, 30 Mal spielen kannst und findest immer wieder was Neues.
Und dadurch, dass der Ozean von diesen Plättchen, diesen großen, zusammengelegt wird, gibt es ja auch unterschiedliche Rastermöglichkeiten. Ja. Also wie er in dem Standard-Startszenario spielt, dann halt ein 5x5. 5 Raster, aber ich habe verstanden, dass man da durchaus auch andere Rasterungen haben kann. Also keine Ahnung, eine 3x8 oder weiß der Kuckuck was.
Ja. Ja, dann haben wir gestern gespielt ARKS. Das hat der Pete mitgebracht für den Brettsegeln.
Ja, schöne Grüße, Pete.
Genau, da haben wir uns sozusagen in die Weiten des Weltalls vertieft und dort einen konfrontativen Imperienkampf gemacht. Ich war ja schon ein bisschen vorgewarnt. Ich hatte das Review gesehen von Christoph von Better Board Games. Die haben ja gesagt, das wäre ganz schön konfrontativ, das ARKS.
Mhm.
Und ist sozusagen nichts für Leute, die irgendwie mit konfrontativen Spielen nicht so richtig was anfangen können. Und tatsächlich ist es so. Es fängt relativ unkonfrontativ an. Also man denkt am Anfang so, ja, es ist so ein Ressourcenspiel, ja, muss ich irgendwie Ressourcen machen und sowas. Aber im Endeffekt geht es irgendwie drum, allen anderen irgendwie die Rübe einzuschlagen, mehr oder weniger.
Ja, die Schiffe der anderen kaputt zu machen, Städte und Raumhafen abzujagen, damit man selber weiter explorieren kann und immer auf die Nuss geben.
Genau, und das der Trick, wie die das hinkriegen, ist, die Karte ist ganz schön klein. Ja? Also das ist so eine sternförmige Karte mit so Kuchenstücken quasi, kann man sich vorstellen. Ja? Und über die Mitte kann man auf die andere Seite des Kuchens reisen. Das ist dann weniger Schritte als um den Kuchen rum. Und es ist halt so ein typisches Area Control, muss ich sagen. Ja, also man kann halt auf Planeten dann auch Basen bauen und also Städte bauen oder auch Raumhäfen bauen. Da kann man dann wieder neue Schiffe bauen. Man hat Schiffe. Man kommt auch relativ einfach an die Schiffe ran. Ja, das heißt, man kann relativ einfach Schiffe bauen. Das fördert natürlich dann auch ein bisschen, wo ich baue mir jetzt irgendwie 5 Schiffe und dann fliege ich hier rüber und dann haue ich hier alles kaputt.
Also. Ja, das mit dem Rüberfliegen ist halt so ein bisschen schwieriger, wenn man mehr als 1 oder 2 Schritte fliegen muss, weil genau. Die Aktionen sind beschränkt und man braucht für jedes Schiff, das man bewegen will, eine Aktion.
Und da
für
kommen einen wir, Schritt. Und da kommen wir zu dem Genialen dieses Spiels, nämlich welche Aktionen kann ich in meinem Zug machen? Das ist ein wirklich geniales System, was sie sich da ausgedacht haben. Das ist so ein bisschen wie, wenn ihr das vielleicht kennt, von Puerto Rico beispielsweise oder auch von Twilight Imperium, derjenige, der gerade die Initiative hat, also der Startspieler sozusagen, ja, der wählt ein Set von Aktionen aus oder wählt eine Aktion aus und die anderen Spieler können dann sagen, okay, ich mache mit oder ich mache nicht mit. Und das ist das Standardkonzept, wie es bei Puerto Rico ist. Das ist relativ einfach. Da wählt ein Spieler, wählt halt irgendwie die Rolle aus und dann macht er diese Aktion.
Ich will jetzt hier.
Ich bin der Bürgermeister jetzt, ja.
Genau, ich will Leute ranschaffen oder ich will irgendwas ernten.
Ich will produzieren, genau. Und dann können die anderen Spieler quasi mit einer abgeschwächten Version davon folgen. Und dann muss man sich halt immer überlegen, was mache ich denn jetzt, was die anderen Spieler irgendwie nicht so
gebrauchen können.
Und
ich
sowas,
aber damit weiterkomme.
Genau. Also es ist so eine Art Folgesystem. Und genau das hat man hier genommen und hat das quasi mit Steroiden aufgepeppt. Denn hier ist es noch so, dass es nicht nur eine Aktion gibt, sondern es gibt immer so 2, 3 Aktionen, die man machen kann. Es gibt also Karten, die man auf der Hand hat. Das sind 6 Karten. Und man spielt quasi eine von diesen Karten an, wenn man die Initiative hat, also der Startspieler ist. Und dann können die anderen Spieler entscheiden, ob sie dem Ganzen folgen und eine Karte des gleichen Typs spielen und damit Zugriff auf die gleichen Aktionen haben. Oder halt eine andere Karte spielen, ja, dann haben sie eine sehr eingeschränkte Auswahl von dem, was sie machen können. Oder sogar eine Karte auf der Rückseite spielen, dann dürfen sie genau nur eine Sache machen. Und wenn du eine Karte normal spielst, darfst du nämlich so viele Sachen machen, wie auf der Karte mit so Sternen angegeben sind.
Ja. Nein.
Doch, wenn du der Startspieler bist.
Ja, wenn du der Startspieler bist, machst du so viele Aktionen, wie du Sterne hast.
Genau.
Aber selbst wenn du dieselbe Karte spielst, darfst du nur die Anzahl der Sterne ausnutzen, wenn du eine Zahl mit einem höheren Wert spielst.
Genau.
Ansonsten kannst du auch nur eine Aktion machen.
Genau, und das ist doch der weitere Trick. Das ist jetzt alles ein bisschen abstrakt, wahrscheinlich auch ein bisschen schwer zu erklären jetzt. Die Karten haben auch noch Zahlen drauf und diese Zahlen beeinflussen einmal, welche und wie viele Aktionen ich machen darf, wenn ich folge. Die beeinflussen aber auch, wer der nächste Startspieler ist.
Richtig.
Das heißt, man macht über diesen Aktionsauswahlmechanismus macht man nicht nur, welche Aktionen mache ich, sondern auch noch, wie viele davon darf ich machen und wer ist der nächste Startspieler. Und der nächste Startspieler zu sein, ist super wichtig, weil man natürlich
nur
in dem Fall selbst...
Nur dann hat man die Kontrolle,
genau.
Was man überhaupt tut und hat überhaupt die Chance, wirklich mehr Aktionen als nur eine Aktion auszuführen. Weil wenn man nicht der Startspieler ist, ist das eher selten, dass man es schafft, den anderen Spieler zu übertrumpfen und damit dann auch seine eigenen Aktionen voll ausschöpfen zu können.
Und das Ganze führt dann zu einem absoluten taktischen Herausforderung. Also man muss sich wirklich genau überlegen, was man in welcher Reihenfolge macht. Um zu gucken, dass man vielleicht schon in der übernächsten Runde dann der Startspieler sein kann, ja, um dann irgendwie das zu machen, was man eigentlich in dieser Gesamtrunde, man spielt man die 6 Karten runter und dann wird quasi resettet und neu gemacht, was man dann machen will und so. Also das ist, dieser Aktionsauswahlmechanismus ist absolut genial, finde ich.
Ja, der ist genial, aber der ist halt auch sehr schwer zu meistern.
Ja, die Auswahl der Aktionen ist die Herausforderung bei diesem Spiel. Die Mechanismen, die auf dem Brett stattfinden, mit den Schiffen bewegen und so, das ist alles totale Standardkost. Ja? Also man hat halt so und so viele Aktionspunkte, da kann man halt so und so viele Schiffe jeweils einen Schritt bewegen. Selbst die Kämpfe sind eigentlich ziemlich einfach, ja. Es sind einfach Würfelwürfe. Und dann wird halt geguckt, was
man
für
muss halt
Symbole
irgendwie
sind auf den Würfeln.
Dahinter kommen, wie muss ich die 6 Handkarten, die ich habe, idealerweise ausspielen, um das tun zu können, was ich tun möchte.
Genau.
um eben dann meine Punkte zu kriegen.
Und ich hatte den Effekt, dass ich halt wirklich die ganze Zeit so vorgeplant habe. So, was mache ich denn? Okay, ich habe hier so eine blaue 2-Karte. Die kann ich jetzt einsetzen, um noch 2 Bewegeaktionen zu machen. Und dann kann ich dann in der nächsten Runde die hohe Karte, die ich hier habe, benutzen, damit ich dann in der übernächsten Runde die Initiative habe. Ja. Da muss ich aber darauf hoffen, dass die anderen nicht so hohe Karten spielen. Aber ich habe ja gesehen in der vorigen Runde, die eine hohe Karte von ihm ist schon weg und von Jutta ist auch schon weg. Also das ist wirklich ein taktisches Meisterwerk, was man da abliefern muss. Und das kommt dann alles zusammen mit so einem, ja, ich würde fast sagen, leichtgewichtigen Area Control, das dann von diesem Aktionsauswahlmechanismus dann beeinflusst wird. Und ich finde es echt ziemlich, ziemlich cool, aber es ist tatsächlich ein Spiel, wo es wirklich Hauen und Stechen gibt, ja, und man ist mal die ganze Zeit am Denken so, oh verdammt, mir fehlt noch genau eine Aktion oder mir fehlt noch ein Marker hier, es gibt noch so Marker, die kann man noch einsammeln, so Ressourcen, die man ernten kann von den Planeten, da kann man noch extra Aktionen ausführen und so. Und man muss wirklich, um das Spiel, glaube ich, zu gewinnen und auch langfristig zu gewinnen, muss man wirklich extrem taktisch denken können.
Ja, und ich glaube, das ist auch ein Spiel, wo man besser wird, wenn man das ein paar Mal gespielt hat und wenn man auch besser weiß, wie man diese Marker einsetzen kann. Es gibt noch so einen Markt, von dem man sich auch Karten quasi sichern kann, nach einem bestimmten Mechanismus, was die alles können und wann die gut sind und wann die nicht gut sind und ob man sich die sichern sollte oder nicht sichern sollte.
Ja. Am Ende.
Das ist extrem herausfordernd.
Ja. Ein Aspekt haben wir noch gar nicht erzählt, nämlich wie man Siegpunkte bekommt. Denn Siegpunkte bekommt man nicht unbedingt dadurch, dass man viele Planeten beherrscht oder so, sondern Siegpunkte bekommt man mit bestimmten Eigenschaften, die man erfüllt am Ende einer Runde. Und auch das hängt wieder von diesem Aktionsauswahlmechanismus aus. Denn wenn ich in der Initiative bin, kann ich eine Ambition machen. Und die Ambition ist quasi das, was gewertet wird am Ende der Runde.
Ja.
Also die Ambition könnte zum Beispiel sein, möglichst viele Schiffe zerstören. Ja, und dann,
ja oder möglichst viele Gefangene machen.
Genau.
Oder eben einfach ganz viele Ressourcen haben.
Und es werden in jeder Runde nur 3 von, ich glaube, 6 oder 7 verschiedenen Dingen gewertet.
Ja.
Und das hängt alles mit diesem Aktionsmechanismus zusammen. Also es ist wirklich, fokussiert sich alles darauf.
Und,
ne?
Und mein Problem war tatsächlich zwischendurch, dass ich gerne die Initiative genutzt hätte, um eben mich zu einem dieser Ziele zu bekennen.
Mhm.
Aber du musst ja, deine Initiative-Karte muss ja zu dem Ziel passen.
Genau.
Und ich hatte einfach gar keine passende Karte, ja. Ich wollte gerne wieder hier auf diese Relikte gehen, die ich ja zuhauf hatte.
Mhm.
Und habe gedacht, ja, ich möchte hier wieder die Relikte als Ziel haben. Aber ich habe einfach keine Karte gekriegt, auf der die Relikte als Option da waren. Ja,
also
und dann, also da ist auch ein Stück weit Glücksfaktor mit drin, was für Karten man tatsächlich auf die Hand bekommt.
Ja, es hat einen gewissen Glücksfaktor. Es hat auch beim Kampf ein bisschen Glücksfaktor mit dem
Würfeln. Ja.
Also wir hatten auch schon Kämpfe gehabt da, wo er mit richtig vielen Schiffen angegriffen hat und nur Blanks gewürfelt hat, nichts passiert ist. Aber ich finde es trotzdem extrem taktisch und es fühlt sich wirklich so an wie so Imperien, die gegeneinander kämpfen. Und ich finde es echt ziemlich cool. Ich finde auch die Spielzeit wirklich angemessen. Das war jetzt nicht überlang. Wir haben, glaube ich, 2 Stunden gespielt. Ja, und das war mit Lernen. Das war unsere erste Partie. Pete hat es schon mal gespielt gehabt. Der konnte also so ein bisschen die Regeln und hat natürlich auch noch gewonnen. Aber ich fand das sehr angenehm. Und ich fand auch die Regeln sehr angenehm. Wir mussten dann auch gar nicht mehr nachgucken irgendwann. Das Einzige, wo ich immer wieder drüber gestolpert bin, ist, wann darf ich jetzt so wie viele Aktionen ausführen, wenn ich dieselbe Farbe gelegt habe, wie ihr eben gemerkt habt schon. Ja, das muss man halt, diesen Mechanismus mal einmal begriffen haben und dann kann man das, glaube ich, auch. Also ich fand das echt angenehm. Das ist von Cole Wörle, der auch Root gemacht hat und man merkt so ein bisschen die Abstammung, finde ich. Root ist zwar jetzt auch, ist noch deutlich anders, ja. Da wird deutlich mehr auf asymmetrische Fraktionen sozusagen abgelegt. Das hat man hier eigentlich nicht.
Nee.
Genau. Aber man merkt schon ein bisschen, dass das halt auch in diese Hardcore-Wargame-Bereich reingeht.
Ja.
Ja, also ich finde es wirklich, wirklich schön.
Ja, also ihr wisst ja alle, dass Wargames nicht so wirklich mein Gebiet ist und Area Control auch nicht. Insgesamt fand ich die Mechanismen eigentlich ganz cool, auch dass da so ein gewisser Glücksfaktor mit dabei war. Aber ich habe mich feststeckend gefühlt. Ich habe irgendwie keine Möglichkeit gefunden, all die Schiffe, die ich dann zwischendurch hatte, irgendwie sinnvoll irgendwo hinzubewegen, wo ich dann entweder neue Städte oder neue Raumhäfen bauen kann oder eben euch platt machen kann, weil ich irgendwie nicht genug Aktionspunkte hatte, um mich sinnvoll zu bewegen. Und das hat mich total frustriert.
Ja, so ist das bei Area Control. Man ist immer die ganze Zeit frustriert. Es gewinnt derjenige, der am wenigsten frustriert war. Naja, was hat denn Boardgame Geek zu dem Ganzen? Da bin ich mal gespannt, was da die Wertung ist.
Spielerzahl ist 2 bis 4 Spieler. Die Community sagt, beste Spielerzahl ist 3 bis 4.
Ja.
Spielzeit 60 bis 120 Minuten. Offizielle Altersangabe 14. Hier sind wir wieder bei dem Punkt, wo die Community sagt, nee, kann man schon ab 12 spielen.
Nee, das sehe ich anders.
Ich weiß ja nicht, was ihr da so für 12-Jährige da draußen habt, aber nee, ich glaube nicht.
Aber vor allen Dingen finde ich es auch vom Anspruch her, ich weiß, was wir hier spielen, ist quasi so eine Art Messerkampf in einer Telefonzelle. Und das, nee.
Ja, wie dem auch sei, die Gesamtwertung liegt dann bei 8,1.
Ja, also ist schon, also würde ich schon sagen, ist schon gerechtfertigt. Der Artstyle ist halt dieser Ruth, selber Illustrator wie Ruth, glaube ich. Der ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Wobei ich sagen muss, dass mir der Artstyle von Arx insgesamt ein Ticken besser gefällt als von Roots.
Echt? Ja. Ich finde den von Roots eigentlich niedlicher, aber das ist ja, soll ja auch niedlicher sein. Ja,
es muss
ich
nicht
bin
immer
mal gespannt,
alles niedlich und plüschig sein.
Es kommt demnächst eine Kampagnenerweiterung für Arx, wo man dann auch eine Story hat. Denn das habe ich ein bisschen vermisst. Also es gibt keine wirkliche Story, die da erzählt wird. Es wird so ein bisschen was über die Story erzählt im Regelbuch, aber nicht episch.
Ja, also und man hat halt nur so einen Basic-Orientierungspunkt. Du willst dich ausbreiten und die Macht erlangen.
Ja, es gibt so ein bisschen Hintergrundstory, aber nicht viel. Und ich finde dieses Spiel, ja, also wir hatten beim Spiel auch drüber geredet, wer die Serie Foundation sich anschaut gerade mit diesem Sternenimperium, das gegen das andere Sternenimperium kämpft sozusagen. Ich finde, das wäre das perfekte Spiel dafür. Das wäre wirklich hier Imperium und Foundation und zweite Foundation kämpfen gegeneinander. Das würde sowas von dermaßen passen, ja, weil das diesen epischen Anspruch hat. Ja, und das würde einfach echt passen. Und ich glaube, eine Kampagnenerweiterung
dafür. Und dann
kommt
das Maultier dazu.
Genau. Und eine Kampagnenerweiterung könnte da richtig, richtig cool werden.
Ja, also wie ihr seht, wir sind durchaus positiv gestimmt von dem Spiel, wobei bei mir wieder so ein Grain of Salt dabei ist, weil es halt einfach nicht meine Art von Spiel ist. Aber grundsätzlich würden wir sagen, das ist von der Sorte Spiel ein gutes Spiel.
Ja, und spielt das nicht mit Leuten, die nicht verlieren können?
Spielt das nicht mit Leuten, die nicht verlieren können? Spielt das nicht mit Leuten, die es euch jahrzehntelang übel nehmen, wenn ihr ihre Schiffe zerstört habt?
Hinterhältig fertig macht.
Ja, oder wenn ihr denen einfach Sachen klaut, das geht nämlich auch, dass man die Ressourcen des anderen einfach klaut oder die Karten, die der sich angesammelt hat, einfach klaut. Wenn ihr so Leute um euch habt, die schlecht damit umgehen können, wenn man innerhalb eines Spieles so ein bisschen gemein ist, dann besser nicht mit denen spielen.
Genau. Ja, und damit kommen wir zum letzten Spiel. Das haben wir gespielt auf dem Tag der Brettspielkritik. Da gibt es abends immer einen Brettspielabend und da ist immer so eine riesige Brettspielbibliothek da. Und da haben wir uns ein paar Sachen rausgezogen. Wir wollten eigentlich, was wollten wir nochmal spielen? Fällt mir jetzt nicht mehr ein. Wir haben auf jeden Fall Neuland gespielt und wir haben noch ein paar andere Sachen gespielt. Aber wir haben auch Flatiron gespielt.
Ja.
Und das ist ja ein Spiel, wo wir quasi das Flatiron Building in New York bauen. Und tatsächlich wortwörtlich bauen, denn während des Spiels entsteht tatsächlich das Flatiron Building, so als 3D-Gebäude mehr oder weniger auf dem Spielbrett. Sieht
ein bisschen
cool
abstrahiert,
aus.
Aber genau, ja, man hat nachher ein Flatiron gebaut.
Genau. Und das Ganze ist ein, was wir nennen, ein Engine Builder. Das heißt, man baut seine Möglichkeiten, die man hat in jeder Runde, baut man auch über die Zeit auf. Insofern ist das ein bisschen wie Endeavor an der Stelle, da baut man auch halt seine Möglichkeiten aus, aber hier greifen die Möglichkeiten deutlich mehr noch ineinander. Denn man hat quasi so Slots auf seinem Spielertableau liegen und während des Spiels nimmt man sich nach und nach Karten und fügt die diesen einzelnen Slots hinzu. Man darf maximal 3 Karten diesen Slots hinzufügen und es gibt immer eine obere Hälfte und eine untere Hälfte und man muss sich entscheiden, ob man die obere oder die untere nimmt und die andere verfällt dann mehr oder weniger. Mhm. Und dann kann man in diese 3 Slots kann man seinen Arbeiter stellen und kann dann genau diese Aktionen von oben nach unten ausführen. Ja? Und dadurch kann man quasi sein Spielertableau mit diesen 3 Arbeiterpositionen dann anpassen und ausbauen und damit immer mehr machen. Ja?
Ja, und man muss aber eben, wenn man das so tut, bei diesem, du sagtest, man spielt von oben bis nach unten dann eben die Effekte ab. Man muss also beim Aufbauen dieser Reihenfolge der Karten halt schon nachdenken, dass das Sinn macht.
Genau.
Dass ich also zum Beispiel nicht ganz oben ich lege eine neue Plattform drauf und weiter unten erst, ich setze eine neue Säule, sondern ich muss vielleicht erst die Säule haben und dann die Plattform.
Genau, man kann bei diesem Spiel tatsächlich Dinge falsch machen, die einen dazu führen, dass man komplett stecken bleibt. Ja? Ja. Also man kann zwar immer noch Sachen machen dann, ja, aber man ist, hat schon quasi dann schon verloren, würde ich sagen.
Ja, und das Zweite, was ich schwierig finde, ist, es gibt halt immer drei Säulen, die man pro Etage bauen muss und dann kommt eben eine Etagendecke dazwischen, dann kommen wieder drei Säulen, dann wieder die Etagendecke. Und man kann aber die Etagendecke halt erst bauen, wenn die drei Säulen komplett sind.
Genau, also die Säulen, müsst ihr euch vorstellen, das sind die Ressourcen, das sind solche großen Holzzylinder. Und auf diese Zwischendecken sind quasi so große Pappplättchen in der Form des Flatiron Buildings. Und da gibt es halt auf jedem von diesen Zwischendecken gibt es drei Positionen. Und da muss man dann über eine Aktion diese Holzsäulen hinstellen, also diese Holzzylinder. Und sobald die halt komplett sind, kann man durch eine weitere Aktion dann das nächste Pappplättchen, nämlich die nächste Zwischendecke, da hinlegen.
Ja, und das gibt halt besonders viele Punkte, wenn man so eine Zwischendecke zieht, neben noch anderen Dingen, die einem viele Punkte gibt. Und es ist sehr schwierig, das so zu timen mit seiner Engine, die man sich gebaut hat, dass man diese wertvollen Siegpunkte nicht quasi für den anderen übrig lässt. Also dass man dann so viel gemacht hat, dass der quasi nur noch die Etage draufsetzen muss. Aber das hat man halt mit seinen eigenen Ressourcen und seinen Aktionen halt nicht mehr hingekriegt, weil war Ende Gelände mit der Engine.
Genau, und deswegen muss man immer ein bisschen beobachten, was der andere Spieler denn an Ressourcen und an Aktionen hat, um genau das zu verhindern. Also man muss quasi immer schön das Bettchen vorbereiten. Man muss aufpassen, dass der andere sich nicht dann einfach reinlegt.
Ja, also das hat halt auch eine extreme taktische Tiefe, finde ich.
Ja.
Und es ist ein Zweispielerspiel. Mhm. Das heißt, es ist wirklich einer gegen den anderen. Und das hat schon, was ich halt auch lustig fand, ist, jeder hatte so ein kleines Figürchen. Man konnte dann über die Straßen rund ums Flatiron laufen.
Genau, da sind halt die verschiedenen Kartenstapel, von denen man dann Karten nehmen darf.
Genau, die man dann wieder bei sich einordnet. Und das war halt auch noch so ein Ding, die müssen halt auch zu dem passen, was du dir gerade so an Engine gebaut hast.
Mhm.
Und was ich sehr erstaunlich fand, ich war sehr, sehr unglücklich während des Spielens, weil meine Engine nicht funktioniert hat. Ich hatte zwischendurch so ein paar Logikfehler in der Engine reingebastelt, die nicht revidierbar sind. Wenn du die Karten einmal gelegt hast, liegen sie. Du kannst also nur noch versuchen, drumrum zu bauen, um es irgendwie zu retten. Und dann habe ich ein paar coole Moves am Ende gemacht, die dann dazu geführt haben, dass ich glaube, nur so drei Punkte hinter dir dann noch lag. Obwohl ich zwischendurch halt echt abgeschlagen ganz weit hinter dir lag und du jedes Mal diesen Paperboy mitgenommen hast, wo du dann nochmal irgendwie Zusatzpunkte gekriegt hast oder dir irgendwas nehmen durftest als Zusatzaktion. Den habe ich ja kein einziges Mal gekriegt.
Weil hast du aber nicht trotzdem gewonnen, wenn ich mich recht erinnere?
Nee, ich lag hinter dir.
Okay. Ja, das, was ich halt cool finde am Spiel, ist halt tatsächlich dieses Flatiron Building so langsam auf dem Spiel entsteht und man am Ende quasi so eine Art Stapel aus Holzzylindern und Pappteilen hat. Das Ganze sieht so ein bisschen aus wie so ein Rohbau, mehr oder weniger, weil halt immer diese Zylinder, das nächste Stockwerk halten. Aber dadurch, dass das mit den Illustrationen auch sehr schön gemacht ist, das ist eigentlich ein cooler Effekt, dass man das quasi tatsächlich nach oben baut. Und das Spiel ist tatsächlich auch vorbei, wenn man das Dach drauf gebaut hat, was auch ein Pappplättchen wieder ist.
Genau.
Und dann ist das Spiel zu Ende und dann wird halt geguckt, wer hat die meisten Punkte. Und also ich find's ein nettes Spiel und das ist halt so, das ist dieses Konzept von diesem Engine-Building quasi auf die Spitze geführt und mit so ein paar Layern noch versehen, mit so ein paar Ebenen versehen, die ein bisschen strategisch sind. Ich würde jetzt aber auch sagen, das ist jetzt nicht was wir jetzt unbedingt in der Sammlung haben müssen.
Nee,
also ich fand's cool und das ist auf jeden Fall auch ein schönes Spiel, aber ich muss das nicht in der Sammlung haben.
Also ich muss es ehrlich gesagt nicht in der Sammlung haben, definitiv nicht. Ich würde dich ein bisschen skeptisch angucken, wenn du es anschleppen würdest. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich begeistert nochmal mitspielen würde, weil ich sehe schon, dass es, wie gesagt, wenn du ein, zwei Fehler in deine Engine eingebaut hast, dann kannst du nur noch quasi strampeln und hoffen, dass du irgendwie doch noch ein paar coole Moves hinkriegst, um dich da rauszuretten. Aber es ist extrem schwer, dann den Turnaround hinzukriegen. Genau. Da würde ich lieber was spielen, wo man dann eben auch dann, wenn man mal ein bisschen zurückliegt, nochmal Gas geben und gewinnen kann.
Genau, also es kann durchaus sein, dass man sich mit ein paar Fehlern am Anfang des Spiels quasi den ganzen Spielverlauf versaut.
Ja, richtig.
Was sagt denn die Community dazu?
Ja, also wie schon gesagt, ein bis zwei Spieler, 45 Minuten Spielzeit, Altersangabe ist 12+ und die Community sagt auch, dass man das ab 12 spielen sollte.
Ja
und die Wertung ist bei einer 7,6, das wäre mir persönlich jetzt zu hoch, aber okay.
Ja, doch, ich würde es schon in diesem Bereich sehen. Es ist ein gutes Spiel, aber es gibt halt so viele gute Spiele, ja?
Ja, also es ist halt so ein Spiel, es spricht, also das Thema spricht mich nicht besonders an.
Doch, das Thema finde ich schön, das 20er Jahre.
Ich wollte gerade sagen, da bist du ja ganz anders gehuckt von als ich jetzt. Ich war mit der Engine-Building-Methodik und so nicht so wirklich happy. Insofern wäre das jetzt nicht unbedingt mein Spiel.
Ja. Super. Wir haben noch ein paar weitere Spiele gespielt. Vielleicht machen wir noch mal so eine Kurzvorstellungsrunde. Wir hatten zum Beispiel auch noch La Familia gespielt. Das wollen wir allerdings noch ein zweites Mal spielen, bevor wir da was zu sagen können. Das ist ein Spiel, wo wir Mafia-Familien darstellen und das kann man nur mit genau exakt 4 Spielern spielen.
Was ein bisschen schwierig ist, in unserer Gruppe hinzukriegen. Wir sind meistens entweder 3 oder 5, genau. Aber genau 4 ist halt schwierig.
Genau. Ja, dann war's das für heute. Das war jetzt mal ein Kurzdurchblick über die Sachen, die wir so mitgespielt haben.
Ja, sagt mal, ob ihr sowas gerne häufiger hören wollt oder ob ihr sagt, nee, bleibt lieber bei den ausführlichen Reviews oder macht einen Mix aus beidem. Lasst uns das gerne wissen, was ihr da bevorzugt.
Genau, und am Samstag kommen wir wieder mit einer regulären News-Folge, auch wenn es wieder nicht so richtig viele News im Moment schon gibt. Ja,
also es sieht ein bisschen mau aus mit den News, aber wir versuchen was zusammenzukratzen.
Es gibt ein paar interessante News, sage ich jetzt schon mal.
Ja, das stimmt allerdings.
Und dann kommen wir nächste Woche mit einem Review von Flip 7.
Genau, das habe ich ja.
Das Spiel, wo ich sagen würde, warum ist da noch nie einer vorher auf diese Idee gekommen? Ja,
ja, das haben wir ja auch gespielt und da haben wir auch ein Review vor und dann gucken wir mal, was danach dann so kommt.
Genau. Und ja, da kommt erstmal der BerlinCon, ne?
Ja, der BerlinCon, genau. Da gibt es dann wieder ein Special zu.
Genau. Wir sind übrigens hoffentlich auch auf der Goldenen Tatze-Verleihung. Wir haben uns mal dafür gemeldet und gesagt, wir würden da gerne hin und das angucken uns. Wir haben jetzt noch kein Feedback bekommen, aber mal gucken, vielleicht klappt das ja.
Ja, schauen wir mal. Und wenn nicht, dann lassen wir uns die Informationen eben anderweitig zukommen.
Genau. Ja, dann sagen wir Tschüss und wir hören uns am Samstag wieder. Habt noch schon eine schöne Woche und vielleicht spielt ihr zwischendurch was und lasst uns doch einfach mal wissen, was ihr von diesem Format hier haltet.
Ja, habt eine gute Zeit, spielt was Schönes und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.